Fortsetzung am 21. Januar 1843, Vormittag. Das Buch Josua, 10. Kapitel, Verse 12 bis 14. Da redete Josua mit dem Herrn des Tages, da der Herr die Amoriter dahingab vor den Kindern Israel und sprach vor dem gegenwärtigen Israel: Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne und der Mond still, bis dass sich das Volk an seinen Feinden rächte. Ist dies nicht geschrieben im Buch der Frommen? Also stand die Sonne mitten am Himmel und verzog unterzugehen beinahe einen ganzen Tag und war kein Tag diesem gleich, weder zuvor noch danach, da der Herr der Stimme eines Mannes gehorchte. Denn der Herr stritt für Israel. Wenn so manche Gelehrte mit der Eselin Biliams besser umzugehen verstünden, so würde dieses geduldige Lasttier ihnen auch hier den gehörigen Aufschluss gar verständlichst redend geben. Aber dieses Tier ist nun unter dem gar groben Knittel des neuen, aller eigensinnigsten Propheten sogar maulstätig geworden und lässt sich lieber zu Tode abknitteln, als das Maul aufzutun. Ich aber frage, wer hat denn die Sonne und den Mond und die Erde gemacht? Und wer hat ihnen die Bewegung gegeben? Wer hat alle diese Gesetze in die Weltkörper gelegt? Ich setze aber den Fall, ein solcher gelehrter Prophet käme in die Werkstätte eines Mechanikers, der da gerade das Pendel einer astronomischen Uhr auf eine dem Gelehrten noch unbekannte Weise eine Zeit lang zum Stehen brächte. Da meine ich, es könnte wohl nichts Alberneres geben, als so der Gelehrte zum Mechaniker sagte: Freund, wie kannst du solches tun? Und magst das eigentlich sich bewegende Pendulum nicht da zum Stillstande bringen, wo es sich zumeist bewegt, sondern greifst dafür nur ganz geheimnisvoll in das bei weitem ruhigere Werk und bringst also auf eine mir unerklärliche Weise das eigentlich sich bewegende Pendulum zum Stillstande? Was würde der Mechaniker einem solchen allwissend sein wollenden Gelehrten wohl für eine Antwort geben? Besonders wenn dieser ihm darob alle mechanische Kenntnis wollte streitig machen, da der Mechaniker einen dem Gelehrten völlig unbekannten Kunstgriff tat, um das Pendulum zum Stillstande zu bringen. Er würde den Gelehrten entweder mitleidig bedauern oder würde ihm die Türe weisen. Ich meine aber, so gut der Mechaniker sein Werk kennt, so gut werde ich wohl auch das meine kennen und kann daher gar wohl in die Sonne greifen und dabei aber dennoch das sich um die Sonne bewegende Pendulum Erde auf eine Zeit zum Stillstande bringen, ohne dass dadurch die andere Schöpfung nur im Geringsten beirrt wird. Es heißt aber ja im 14. Verse, und es war niemals zuvor und danach ein so langer Tag gewesen, als da der Herr der Stimme eines Menschen gehorchte. Denn der Herr stritt da für das israelitische Volk. Heißt aber das nicht so viel, als der Herr tat in seiner Schöpfung der Unkenntnis mit der Ordnung der Weltkörper eines Menschen Genüge und erfüllte in der Erscheinlichkeit den Wunsch eines Menschen, der nicht wusste, was er sprach. Ich meine aber, wenn der neue Biliam alles so schlecht aus meinem Worte für mich bemessen kann, da könnte er ja auch also messen, wie ich es jetzt gezeigt habe. Ja, er könnte es wohl. Aber sein Lasttier ist stetig geworden. Darum ist er auch blind in meiner Sphäre. Sonne aber bezeichnet auch die Weisheit und der Mond die Liebe. Allein Strauß nimmt ja nichts Geistiges an, daher wollen wir ihn auch mit dem inneren Sinne dieser Texte verschonen. Versteht solches also auch ihr wohl, selbst im Sinne des Buchstabens. Amen. Zweites Buch Moses, 11. Kapitel, Vers 2 und 12. Kapitel, Vers 36. 2. Mose 11, Vers 2. So sage nun vor dem Volk, dass ein jeglicher von seinem Nächsten und eine jegliche von ihrer Nächsten silberne und goldene Gefäße fordere. Zweites Buch Moses, 12. Kapitel, Vers 36. Dazu hatte der Herr dem Volk Gnade gegeben vor den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Hier frage man den gelehrten Mann, woher denn die Könige und Fürsten das Recht haben, Steuern von ihren Untertanen zu verlangen, und woher die Priester den Zehnten? Warum soll der rechte Staatsbürger denn geben dem Kaiser, was dessen ist, und Gott, was dessen ist? Warum heißt es denn, seid der weltlichen Macht untertan? Denn es besteht nirgends eine Macht außer in Gott. So aber einem ist Macht gegeben, so ist sie ihm ja aus Gott gegeben, mag sie nun so oder so beschaffen sein. Wie mag demnach solches wohl den Mann beirren? Ich meine aber, dass das, was der Herr tut und getan hat, doch recht getan sein sollte, indem der Herr doch sicher ein vollkommener Herr ist und somit ganz allein der vollkommenste Begriff allen Rechtes über alle Dinge und über alle seine Geschöpfe. Sollte etwa dagegen der Mann auch etwas einzuwenden haben? So ein Nachbar zum anderen sagte, Freund, ich verlange von dir jährlich ein Drittel deiner Ernte. Was wird da der Nachbar wohl sagen? Ich sage, Er wird dem also Fordernden gar übel begegnen und wird ihn gar ernstlich fragen, mit welchem Rechte verlangst du solches von mir? Ziehe ab mit solcher Forderung, so du von mir nicht willst verderbet werden. Wenn aber der Monarch ein Gebot veröffentlichen lässt, das da lautet, ein jeder meiner Untertanen muss künftighin die Hälfte seiner Ernte abtreten, wer sich dagegen sträuben wird, der solle als ein Meuterer behandelt werden. Und wer da nichts geerntet hat und hat doch Haus und Grund, dem solle alles weggenommen werden, damit ich zu meiner Hälfte komme. Warum spricht denn hier der Untertan nicht also, wie er ehedem gesprochen hatte, zu seinem Nachbarn? Du antwortest, weil solches der mächtige Landesherr gebietet. Gut, so aber der Landesherr durch seine Macht ein Recht hat, sein Volk unmäßig zu besteuern, und es getraut sich niemand, ihm ein solches streitig zu machen, da es in brüderlich-menschlicher Hinsicht doch offenbarst ungerecht ist, allda ernten zu wollen, wo man doch ewig nie einen Kern ausgestreut hatte. Da meine ich, dass dem Schöpfer aller Dinge doch eher ein Recht zukommen dürfte, den Israeliten zu sagen, dass sie das Gold und Silber der übermütigen Ägypter nehmen sollen, indem sie ehedem diesen gar lange haben fronen müssen, als da ein Feldherr das Recht hat, eine eroberte Stadt zu plündern. Daher möge sich der Mann über meine ewigen Alleinrechte eher besser bescheiden lassen und dann erst urteilen, ob meine Führungen göttlich oder nicht göttlich sind. Übrigens besagen aber die goldenen und silbernen Gefäße auch noch ganz etwas anderes. Allein solches ist nicht für unseren Mann. Daher bloß nur das Schwert des Buchstabens. Amen.